Fritz hat es eben schon gesagt, ich habe in letzter Zeit viel über Gemeinde gesprochen. Und zwar habe ich eine Predigtreihe angefangen über Gemeindekultur. Unsere Gemeindekultur. Und damit mache ich heute weiter. Auch wenn wir viele Gäste haben, ihr braucht euch keine Gedanken machen. Es hat auch was mit dir zu tun. Es geht nämlich bei Gemeindekultur um die Werte, die wir als Gemeinde leben wollen. Und heute ist Großzügigkeit dran. Und Großzügigkeit kann man nicht verordnen, da kann man nicht einfach eine Regel aufstellen und so, alle halten sich dran, sondern Großzügigkeit ist eine Sache, eine sehr persönliche Sache. Und deswegen gehe ich da auch nicht so sehr von Gemeindlichen her ran, sondern tatsächlich vom Persönlichen. Das hat also mit Sicherheit auch was mit dir zu tun. Und die erste Frage, bist du großzügig? Jetzt in der Urlaubszeit, der ein oder andere fährt weg oder war schon weg, gibt es ja durchaus immer wieder Möglichkeit, das mal zu testen. Man geht ja im Urlaub auch hin und wieder mal essen. Und wenn du im Restaurant 70 Euro fürs Essen ausgibst und gibst 10 Euro Trinkgeld, ist das dann großzügig? Ich höre kein Nein, das ist interessant. Ich würde ja sagen, das kommt ganz drauf an. Man kann gar nicht so pauschal sagen, ob das großzügig ist oder nicht. Für einen Milliardär ist das Pillepalle. Das ist nicht großzügig. Für jemanden, der gerade mal so mit die Runden kommt, ist das großzügig. Ja? Merkt ihr, dass das nicht mal eben so schnell gesagt ist? Man kann das nicht pauschal sagen. Ich glaube, viel wichtiger dabei ist die Frage, aus welcher Motivation gebe ich das? Nicht wie viel gebe ich, sondern aus welcher Motivation gebe ich? Großzügigkeit ist eine Herzenssache und keine Sache des Portemonnaies. Hängt man am Geld, wird das Herz eng. Liebt man Menschen, wird das Herz weit. Ich kenne von mir beides. In Zeiten, als wir knapp bei Kasse waren, war mein Herz oft eng. Da habe ich nicht gerne Trinkgeld gegeben. Da habe ich immer gedacht, so, das ist eigentlich inkludiert, das ist eigentlich im Preis mit drin, also brauchst du nicht extra was geben. Inzwischen fällt mir das leichter, Trinkgeld zu geben. Insbesondere dann, wenn eine Bedienung wirklich nett und freundlich ist und sich wirklich kümmert, dann fällt mir das leicht, weil dann sehe ich die Person. Dann gebe ich das der Person, dann gebe ich das nicht irgendwie aus einer Regel heraus, oder sondern ich sehe die Person. Aber ich kenne eben auch die Zeiten, wo es eng ist. Das weiß ich immer noch. Also ich bin nicht immer so frei. Und es gibt ein schönes Beispiel in der Bibel, das zeigt, dass es nicht auf die Menge des Geldes ankommt. Markus 12, 41 bis 44. Dann setzte sich Jesus in die Nähe des Opferkastens und sah zu, wie die Leute Geld hineinwarfen. Viele Reiche legten viel ein. Und dann kam eine arme Witwe und steckte zwei kleine Kupfermünzen, zwei Lepta, hinein. Das entspricht dem Wert von einem Quadrans im römischen Geld. Jesus rief seine Jünger herbei und sagte zu ihnen: Ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten gesteckt als alle anderen. Denn die anderen haben nur etwas von ihrem Überfluss gegeben. Aber diese arme Frau, die nur das Nötigste zum Leben hat, hat alles gegeben, was sie besaß, ihren ganzen Lebensunterhalt. Ich habe mich mal gefragt, wie viel eigentlich zwei Lepta sind. Und ich habe mal nachgeguckt, das ist gar nicht so einfach. Es beträgt 1,5 Pfennig. Ich bin noch alt, ich weiß das noch mit Pfennig. Also wer jünger ist, 0,75 Cent. Das gibt es gar nicht. 0,75 Cent, es gibt nur 1 Cent. Also wir merken, selbst wenn man, was ich jetzt nicht gemacht habe, ist das mal umgerechnet in den Kaufwert von heute. aber ich glaube, das brauchen wir auch gar nicht machen. Ich weiß nicht, wer einen Cent auf der Erde liegt, wer bückt sich und hebt die auf? Finde ich gut. Wer den Pfennig nicht ehrt, genau, muss man ja heute umschreiben, wer den Cent nicht ehrt. Aber eigentlich ist das für uns, wären ja mehr oder weniger Pillepalle. Seien wir mal ehrlich. Den Cent obendrauf noch, wenn es 2,99 Euro kostet, gibt es auch gerne 3, oder? Du verlangst nicht unbedingt diesen einen Cent wieder. Also es ist eigentlich wenig. Und wenn das das Letzte ist, was diese Frau hatte, und gibt es trotzdem noch in den Opferkorb. Und daran merken wir, so, es geht nicht um die Menge. Es geht um die Motivation. Und welche Motivation hatte diese Frau, dass sie das Letzte, was sie hatte, noch gibt? Meiner Überzeugung nach war das die Liebe zu Gott. Weil der Opferkasten stand im Tempel und dieses Geld, was da in den Tempel, in den Opferkasten geworfen wurde, ging an Gott. Das war nicht für die Leviten gedacht und nicht für die Priester gedacht, sondern das war für Gott. Natürlich wurden die Leviten und die Priester davon bezahlt, aber letztendlich geben wir das, was wir in die Kollekte geben, geben wir Gott. Und diejenigen, die es dann ausgeben, die sind verantwortlich für dieses Geld. Aber diese Witwe hat gesagt so, ich vertraue Gott, dass er mich versorgt. Das war, glaube ich, der ausschlaggebende Punkt, weil wenn du nur noch ein Dreiviertel Cent übrig hast und willst dann davon leben, was kannst du dir davon kaufen? Du bist darauf angewiesen, entweder ich gehe jetzt zugrunde oder ich habe jemanden, der mich versorgt. Und genau darum ging es. Diese Frau war davon überzeugt, Gott versorgt sie. Immer wenn ich dieses Beispiel höre oder mitkriege irgendwo, dass es, manchmal wird das ja auch vor einer Kollekte dann nochmal gesagt, dann ging es mir oft so, dass ich Bauchschmerzen kriege. Und wem das eben so ähnlich ging, ich glaube, die meisten haben, als ich angefangen habe zu lesen, gedacht, ach, diese Bibelstelle. Wer Bauchschmerzen dabei gekriegt hat und sich unter Druck gesetzt gefühlt hat, dem möchte ich sagen, so fühlt sich ein enges Herz an. Ohne Vorwurf, sondern einfach nur als Bestandsaufnahme, dass man selber so mal sich betrachtet und sein Herz betrachtet. So fühlt sich ein enges Herz an, wenn ich sage, jetzt werde ich wieder gezwungen, was zu geben. Und auch das Letzte, was ich habe. Und ich glaube, ein enges, hartes Herz tut uns nicht gut. Da brauchen wir Heilung. Da brauchen wir Befreiung von. Wir brauchen ein weites Herz. Und es gibt einiges, und das möchte ich mal aufzählen, einiges, was unser Herz hart macht. Und ich fange mal an mit der verbreitetsten Sünde, die es eigentlich gibt. Und ich glaube, keiner davon kann sich ganz davon freisprechen. Stolz. Stolz, was hat das mit dem harten Herzen und mit Geld zu tun? Manchmal machen wir das so, dass wir Geld geben, um uns Liebe zu erkaufen, um uns Anerkennung zu erkaufen. Dann nutzen wir das, was wir haben, in falscher Weise. Ich weiß nicht, wie viele Reiche in diesem Tempel Geld gegeben haben, möglichst so, dass es jeder sieht, weil sie Anerkennung haben wollten. Ich kann mir Anerkennung nicht erkaufen. Ich kann mir auch Liebe nicht erkaufen. Das nützt mir überhaupt nichts. Aber manchmal ist das so, das ist scheinbare Großzügigkeit, die uns aber nicht hilft. Das ist eine falsche Motivation. Egoismus. Mein Geld gehört mir. Und ich kann mir damit machen, was ich will. Ja, stimmt. Darfst du auch. Du darfst das alles behalten. Und du bleibst einsam. Wir sind nicht alleine auf dieser Welt. Und Egoismus, damit wirst du nicht glücklich. Neid. Andere schwelgen im Luxus und ich will mir auch mal was leisten können. Und das muss nicht mal ein Luxus sein. Das braucht nur mehr sein, als ich selber habe. ich will mir auch mal was gönnen. Und ich gucke auf den anderen und der kann und der kommt, fährt schon wieder in Urlaub. Und ich? Ich mache auf Balkonien Urlaub. Neid ist kein guter Ratgeber und Neid macht unser Herz eng und guck auf das, was der Herr dir gegeben hat und genieße das, was der Herr dir gegeben hat und guck nicht auf andere. Neid macht dein Herz hart und eng. Habsucht. Ach nee, ich habe noch Geiz dazwischen. Ja, brauche ich glaube ich nicht ganz so viel zu sagen. Ne? Geiz. Ich kaufe nur das, was unbedingt nötig ist, was ich unbedingt brauche und das Billigste vom Billigsten. Ich muss mein Geld zusammenhalten. Habe ich oft genug gemacht. Aber der Geizige, habe ich immer wieder festgestellt, und ich falle manches Mal immer noch drauf rein, der Geizige bezahlt zweimal. Weil das Erste, was er gekauft hat, hält nicht lange. Und dann bist du schlau und kaufst dir das Teurere. Warum nicht gleich? Du hättest viel Geld gespart. Aber Geiz bezahlt zweimal. Und Geiz macht einen, ach, nee, ist nicht, Geizige sehen auch meistens nicht gut aus. Habsucht. Was ich habe, das habe ich. Und das gibt mir Sicherheit. Ich muss ein bisschen Polster auf dem Konto haben. Das gibt mir Sicherheit. Wie viel Sicherheit gibt dir das? Wie schnell? Also ich kann mich noch dunkel erinnern, ich habe das zwar nicht erlebt, aber ich kann mich noch dunkel erinnern, dass am Ende des Zweiten Weltkriegs die Inflation so galoppierend war, dass dir das Geld so, wenn du das Geld ausgezahlt gekriegt hast, damals gab es noch Lohntüten, dann bist du sofort zum Bäcker gegangen, damit du noch da was für kriegst. Und da wurden Geldscheine gedruckt, Milliarden, ja, stand da drauf, oder zig Milliarden. So, das Geld ist so schnell nichts mehr wert gewesen. Was nützt dir denn das Bankkonto, auf dem du noch was liegen hast? Habsucht hilft dir nicht. So, all das macht unser Herz eng und krank und ich glaube, dass diese Liste durchaus noch länger werden könnte. Das will ich euch jetzt nicht zumuten. Aber wir haben so eine Ahnung davon, dass so manches, was in uns drin ist, und ich schätze mal, bei manches ist davon immer noch in mir drin. Ich brauche immer noch von manchen Dingen eine Befreiung. Beziehungsweise, wenn mir dann bewusst wird, dann muss ich mich wieder neu konzentrieren und neu ausrichten. Ja, wenn ich wieder geizig werden will, sag nein, Herr, du gönnst mir auch mal, dass ich mir was Gutes leisten kann. Ja? Du hast mir es gegeben und ich darf es mir dann auch leisten. Ich muss nicht geizig sein und doppelt bezahlen. So, wir brauchen Heilung davon. Geld gibt uns weder Sicherheit noch ein gutes Leben. Besitz kann zu einem toten Götzen werden, der dir die Freiheit und das Leben raubt. Und nur Gott kann dir Leben geben und ein weiches Herz. Was nützt mir aller Besitz, wenn ich nicht geliebt werde? Dann habe ich kein gutes Leben. Wenn ich mein ganzes Leben nur dafür arbeite, dass ich ein Haus habe und das in Ordnung halte und ich sterbe dann, was nehme ich mit? Gar nichts. Wofür habe ich dann gearbeitet? Für meine Kinder? Die sollen es auch gut haben, keine Frage, aber die sollen auch dafür arbeiten. Das heißt nicht, ich gebe ihnen nichts, keine Frage, aber ich muss nicht für sie arbeiten. Nur Gott kann dir Leben geben und ein weiches Herz. Jesus ermahnt einen Mann, der zu ihm kommt. Lukas 12, 13 bis 15. Rabbi, wandte sich einer aus der Menge an Jesus. Sag meinem Bruder doch, er soll das Erbe mit mir teilen. Lieber Mann, erwiderte Jesus, wer hat mich denn als Richter für eure Erbstreitigkeiten eingesetzt? Und dann sagte er zu allen, passt auf und nehmt euch vor jeder Art von Habsucht in Acht. Denn auch wenn einer noch so viel besitzt, kann er sich das Leben nicht kaufen. Was hilft denn nun dagegen? Was hilft gegen ein enges Herz, gegen all die Dinge, die ich da aufgezählt habe? Liebe. Liebe. Ich schaue weg von mir und nehme auch die anderen wahr, die um mich herum sind. Und ich tue mit dem, was ich habe, tue ich ihnen Gutes. Das ist Liebe. Und das, wenn du Liebe übst, kriegst du immer was zurück. Das zweite ist Vertrauen. Ich vertraue auf meinen Vater im Himmel, dass er mich versorgt. Es gibt so viele Bibelstellen, denk an die Lilien von Salomo, ja, die viel schöner sind, als Salomo jemals, nicht die Lilien von Salomo, das ist Quatsch. Jesus vergleicht die Schönheit und die Herrlichkeit von Salomo, wie er gekleidet war, mit den Lilien auf dem Feld, die heute blühen und morgen weggeworfen werden. Und dass die Lilien viel, viel schöner sind, weil Gott sie gemacht hat. Und Gott sie versorgt hat mit allem, was wir brauchen. Und genau das nimmt er als Beispiel dafür, dass Gott ein guter Versorger ist. Dass er sich um alles kümmert, wenn wir ihm vertrauen. Gott ist großzügig. Weder Liebe noch Vertrauen bekommen wir automatisch. Ich muss mich dazu entscheiden, zu lieben. Liebe ist nicht einfach nur ein Gefühl. Ich muss sagen, ich will lieben. Und manchmal auch gerade den, der nicht liebenswert ist. Ich will ihm Gutes tun. Ich will mich entscheiden. Und dann darf ich sagen, so, ich habe aber keine Liebe, Herr, ich möchte Liebe. Ich weiß, ich soll lieben, du sagst das. Er sagt ja sogar, liebet eure Feinde. Und was heißt das denn, liebet eure Feinde? Das ist kein Gefühl. Das ist, tut ihnen Gutes. So, und dazu muss ich mich entscheiden und dazu muss ich sagen, Herr, ich kann das nicht. Ich brauche deine Hilfe. Ich brauche deine Gnade. Sonst kann ich das nicht. Du musst mein Herz verändern. Und bei Vertrauen ist das so viel anders. Vertrauen ist die eine Sache, ich muss jemanden kennenlernen und ich muss auch den Vater im Himmel kennenlernen, wie er ist. Aber dann muss ich mich auch entscheiden, ihm zu vertrauen. Entscheide ich mich lieber auf das, was ich habe, was ich verdient habe, was ich auf dem Konto habe, oder entscheide ich mich dafür, ich will dir vertrauen, du bist mein Versorger. Das ist eine Entscheidung. Und ich glaube, dass diese Entscheidungen immer dann das freisetzen, was der Herr geben will, uns geben will. Gott ist großzügig und er beschenkt uns mit seiner Liebe und er versorgt uns mit allem, was wir brauchen. Gottes Großzügigkeit. Bei Großzügigkeit geht es um mehr, um das mehr, nicht einfach nur um mehr, nein, um das mehr, was ich bereit bin, jemandem Gutes zu tun. Das Stückchen mehr. Nicht was normal, was üblich, was nicht der Rede wert ist, sondern das Stückchen mehr, was ich oben drauf lege. Das ist Großzügigkeit. Und es geht dabei nicht immer nur um Geld. Es gibt so viel mehr, wo wir großzügig sein können. Ich nehme ein paar Beispiele. Ich nehme Zeit für einen Besuch und nehme mir Zeit, auch zu reden. Auch wenn es nichts Tiefsinniges ist, sondern einfach nur der andere kann sich mal ausquatschen. Was mich eigentlich gar nicht interessiert, aber ich höre zu und ich frage nach. Das ist Großzügigkeit, oder? Machst du sowas gerne? Ich verleihe mein Werkzeug, helfe jemandem beim Umzug und stehe dafür ganz besonders früh auf. Ich leihe jemandem Geld und verzichte darauf, das wieder haben zu wollen. Ich kaufe den guten Kaffee für das Kirchencafé und backe den besonders leckeren Kuchen und sage nicht, ach, die kenne ich doch sowieso nicht, die können das billige Zeug haben. Nein, ich bin großzügig. Ich gebe dem, der mich tief verletzt hat oder mit anderen Schaden ich nicht gebe. Das war falsch angefangen. Ich vergebe. Ich vergebe dem, der mich tief verletzt hat oder mir irgendeinen anderen Schaden zugefügt hat. Auch Vergebung. Da braucht man ein ganzes Stück Großzügigkeit. Das heißt nicht, dass ich sage, der andere hat nichts falsch gemacht. Aber ich sage, ich verzichte darauf, dich anzuklagen. Ich verzichte darauf, dich zu verurteilen. Das ist Großzügigkeit. Ich gebe etwas weg, was ich in der Hand habe. Ich habe das Recht dazu. Wenn mir jemand was Böses getan hat, habe ich das Recht dazu, ihn anzuklagen, etwas von zurückzufordern, wie auch immer. Aber ich verzichte auf dieses Recht. Das ist Vergeben. Es gibt so viele Gelegenheiten, großzügig zu sein. Und es kostet mich etwas. Aber ich gewinne auch dabei. Wir werden Jesus ähnlicher. Wir verbreiten Liebe und wir ehren unseren Gott und geben ein Beispiel dafür, wie er ist. Denn Gott ist großzügig. Lass mich an dieser Stelle nochmal einen Einschub machen. Ich möchte, und ich weiß, es gibt Leute unter uns, die immer und gerne geben, die immer für andere da sind. Und alle anderen, die jetzt nicht die das nicht betrifft, die dürfen jetzt mal weghören. Die dürfen ihre Ohren zumachen. Und die, die sagen so, ja, ich gebe doch schon immer alles, die dürfen jetzt mal zuhören. Sei auch mal großzügig zu dir. Gönn dir was, genieße das, was der Herr dir in deinem Leben gegeben hat. Du darfst das. Du darfst das. Und noch eine andere Sache. Denen, die gerne geben, aber dabei leicht den Überblick verlieren, was sie eigentlich noch haben. Man kann auch zu viel geben. Du hast auch eine Verantwortung für deine Familie und dich. Und du musst lernen, wie du mit deinem Besitz umgehst. Gott hat dir ein bestimmtes Maß gegeben, dir zur Verfügung gestellt, und das sollst du, da bist du Haushalter drüber. Da musst du darauf achten, dass du damit auch auskommst. Denn das ist nicht nur für die anderen gegeben, sondern auch für dich. Und du musst nicht jedem und allen helfen. Auch das, manch einer muss das lernen, das weiß ich. Ja? Und du darfst dir auch gerne Hilfe dabei suchen und darfst vor allen Dingen auch Gott fragen, soll ich und soll ich nicht? Wem soll ich geben, wem soll ich nicht geben? Es gibt so viel Not in dieser Welt, wo wir können alle unser ganzes Geld, unseren ganzen Besitz weggeben und trotzdem die Not nicht lindern. Wir können die Welt nicht retten, aber wir können Teil dazu beitragen. Und das ist unsere Aufgabe und nicht das Ganze. Das Ganze hat Jesus schon getan. Wir können nicht an die Stelle von Jesus treten und alle retten. Aber wir können unseren Teil dazu beitragen, die der Herr uns aufs Herz legt. Und da können wir großzügig sein. Und das sollen wir. Und jetzt dürfen wieder alle zuhören. Das war nun mal so ein Einschub. Ich weiß, dass das denjenigen, die sowieso immer alles geben, dass das für die eine Riesenlast sein kann, unter Druck gesetzt zu werden und sei doch mal großzügig. Na, ich bin doch schon. Soll ich noch mehr machen? Nein, sollst du nicht. Ja? So, das war mir wichtig, da an dieser Stelle nochmal zu sagen. Aber jetzt lass uns nochmal kurz anschauen, wie großzügig Gott eigentlich ist. Weil von ihm können wir lernen, so sollen wir hier sein, wir wollen so werden wie Jesus. Und Jesus war großzügig. Wir sehen das, als Gott sein Volk aus Ägypten herausholt und durch die Wüste führt. Und sie hatten Hunger nach Fleisch. Da war nicht so viel Fleisch. Die hatten nicht so viel, dass sie... So, und was macht Gott? So viele Wachteln, dass sie geschlachtet haben und sich übersatt gegessen haben. Gott ist großzügig. Sie haben dann kein Maß gefunden, das war noch mal eine andere Sache. Aber Gott hat nicht irgendwie gesagt, so gerade mal so viel, dass sie satt werden. Nee, Gott hat die Mengen gegeben, großzügig. Das Manna. Versorg dich mal in der Wüste, wo nichts wächst. Das Manna kam jeden Morgen und für jeden genug. Nie zu wenig. Und vorm Sabbat immer doppelt so viel. weil am Sabbat durften sie nicht sammeln. Immer genug. Und das hat erst aufgehört, als sie den Jordan überschritten haben und in das Land gekommen sind, von dem sie versorgt werden sollten. So lange hat Gott, 40 Jahre lang hat Gott dieses Manna gegeben. So großzügig. Kein Mangel. Denk mal an Salomo. Worum hat Salomo gebeten? Um Weisheit. Er sagte, ich bin jetzt König geworden und ich fühle mich nicht fähig, dieses Volk zu regieren. Herr, schenkt mir Weisheit. Und was tut der Herr? Er schenkt ihm Weisheit. Es war der weiseste König, der jemals gelebt hat. Und dann gibt er ihm noch so viel obendrauf, dass er der reichste König in der ganzen Geschichte Israels gewesen ist. Herrlichkeit über Herrlichkeit. Salomo hat so viele Schätze gesammelt. In Jerusalem galt Silber nichts, weil so viel Gold da war, dass Silber wertlos war. So reich war Salomo. Und das gibt ihm Gott einfach, ohne dass er darum gebetet, einfach obendrauf. Wie großzügig ist unser Gott. Super. Jesus macht das genauso, oder? Und Jesus war ja nun nicht jemand, der aus dem Vollen geschöpft hat. Der war selber arm. Der musste versorgt werden, weil er herumgereist ist und kein Geld verdient hat, als er im Dienst war und gepredigt hat. Und dann sind da 4.000, die Hunger haben. Und er macht aus den paar Fischen und Brot, macht er so viel, dass alle satt werden und dann wurde gesammelt. Dann wurden die Resten gesammelt. Jesus hat nicht so viel gemacht, dass alle gerade so satt wurden. Es wurden nur 7 Körbe gesammelt, die übrig geblieben waren. Und bei den 6.000, waren es 6.000? 5.000 waren es, genau. Da waren 12 Körbe übrig. Auch da, großzügig. Nicht gerade mal so, dass es reicht. Aber alle, die Bibel lesen, die wissen, Gott ist nicht immer nur großzügig. Die wissen auch, dass Gott anders sein kann, oder? Was macht den Unterschied? Warum ist Gott einmal großzügig und einmal nicht? Gott ist zu denen großzügig, die ihm vertrauen und sich an seine Regeln halten, an seine Gebote halten. Zu denen ist er großzügig. Und warum ist er zu den anderen nicht großzügig? Weil es denen nicht gut tut. Gib einem geizigen Geld, einem Habsüchtigen, tut ihm das gut? Der rafft nur zusammen und hält das Geld zusammen und sein Herz verhärtet sich immer weiter. Das tut ihm nicht gut. Und Gott wird sowas nicht segnen. Er will nicht, dass diejenigen hartes Herz haben und sterben, weil Sünde wird immer zum Tode führen. Und Gott segne die, die ihm vertrauen, die ihr Herz ausrichten und auf ihn vertrauen, die segnet er. Und weil er die, auch die retten will, denen er nichts Gutes tut, er lässt sie ja nicht einfach aus dem Blick. Er lässt sie nicht einfach verloren gehen. Seine Großzügigkeit geht so weit, dass er sein Liebstes geopfert hat, um auch die zu retten, um jeden zu retten. Er hat Jesus geschickt auf diese Erde. Er hat Jesus in dem Blick darauf, dass sie gerettet werden müssen, ans Kreuz gehen lassen, hinrichten lassen. Jesus hat am Kreuz all die Dinge getragen, all diesen Geiz, all diese Habsucht, all den Stolz, all das, womit wir zu kämpfen haben, all das Böse unseres Herzens, was immer in unserem Herzen ist an Bösem, das hat Jesus am Kreuz getragen, ist dafür gestorben, damit er uns frei machen kann, damit er uns das abnehmen kann, damit wir ein weiches Herz bekommen und frei sind zu leben. Und jeder, der das annimmt, der wird frei. Den macht Jesus frei. Und wenn wir frei sind, sind wir auch in der Lage, großzügig zu sein. Zu lieben, den anderen zu lieben, dem anderen Gutes zu tun und großzügig zu sein dabei. Und wir sind in der Lage, Gott zu vertrauen, dass er uns versorgt. Trotzdem dürfen wir vernünftig sein, Habe ich ja eben schon mal genannt. Wir dürfen vernünftig sein. Und trotzdem, dieses Vertrauen auf Gott, er versorgt mich. Und manchmal gehen wir auch über unsere Vernunft hinaus im Glauben, weil Gott uns das gesagt hat. Und wir erleben Versorgung. Mehr, als wir uns überhaupt vorstellen können. Lass uns Jesus zum Vorbild nehmen und lass uns großzügig sein. Amen. Und wer hier ist und noch keine Entscheidung für Jesus getroffen hat, ich lade dich ein dazu. Wenn du schon so weit bist, dann darfst du gerne auf uns zukommen und uns ansprechen. Ja, wenn du noch nicht so weit bist, dann darfst du uns fragen, wie ist das denn? Wer ist das? Wie macht man das? Ja, was kommt da auf mich zu? Du darfst uns gerne Löcher im Bauch fragen. Wir laden dich ein dazu. Amen.